Der Text für die Predigt heute steht im Hebräer 5, Verse 1 und 7 bis 10. Es wird heute nicht angeworfen, weil die Texte nicht übereinstimmten. Darum müsst ihr heute besonders gut zuhören. Jeder Mensch, der zum hohen Priester ernannt wird, ist zum Dienst für Gott eingesetzt. Stellvertretend für seine Mitmenschen muss er Gott Gaben und Opfer darbringen, um die Schuld zu sühnen. Als Jesus unter uns Menschen lebte, schrie er unter Tränen zu Gott, der ihn allein vom Tod retten konnte. Und Gott erhörte sein Gebet, weil Jesus den Vater ehrte und ihm gehorsam war. Dennoch musste auch Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden gehorsam lernen. Als er darin vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, zum Retter und Erlöser geworden. Gott selbst hat ihn für uns zum hohen Priester eingesetzt.
Ihr Lieben, vor nicht gar allzu langer Zeit hat die Sandra Hagemann, die uns gerade den Bibeltext gelesen hat, mir eine Geschichte geschickt, die ich an den Anfang dieser Predigt stellen will. Denn sie ist so beeindruckend, dass ich finde, sie ist schon für sich eine Predigt. Aber ich möchte noch ein paar Erklärungen hinzufügen und das dann mit dem Predigttext verbinden. Die Geschichte heißt die Gerichtsverhandlung. Aber man muss dazu sagen, sie könnte überall geschehen in ähnlicher Weise. Vielleicht nur nicht mit so vielen. Aber auch auf deiner Arbeitsstelle, in deiner Schule oder wo auch immer. Am Ende der Zeit versammelten sich Millionen von Menschen auf einer riesigen Ebene vor dem Thron Gottes. Viele von ihnen schauten ängstlich in das helle Licht, das ihnen entgegenstrahlte. Aber es gab auch einige Gruppen von Menschen, die sich hitzig miteinander unterhielten. Wie kann Gott über uns zu Gericht sitzen? Was versteht er denn schon von unserem Leiden? Fauchte eine junge Frau. Sie zog einen Ärmel hoch und zeigte eine eintätowierte Nummer aus einem Konzentrationslager. Aufgeregt öffnete ein farbiger junger Mann seinen Hemdkragen. Schaut euch das an, forderte er seinen Nachbarn auf. Am Hals sah man das hässliche Mal eines Stricks. Gelyncht wurde ich, nur darum, weil ich schwarz bin. In Sklavenschiffen hat man uns erstickt. Von unseren Liebsten wurden wir getrennt. Wie die Tiere mussten wir arbeiten, bis der Tod uns die Freiheit schenkte. Ein junges Mädchen starrte trotzig vor sich hin. Auf ihrer Stirn stand das Wort unehelich. Dies zu ertragen, murmelte sie, ging über, und ihre Stimme verlor sich im Gemurmel der anderen. Überall dort wurden jetzt ärgerliche Stimmen laut. Jeder richtete Klagen an Gott, weil er das Böse und das Leiden in der Welt zugelassen hatte. Wie gut hat es doch Gott in seinem Himmel, in all der Schönheit und Heiligkeit zu wohnen. Dort gab es keine Tränen, keine Furcht, keinen Hunger, keinen Hass. Konnte sich Gott überhaupt vorstellen, was der Mensch auf der Erde erdulden musste? Schließlich führte er doch ein recht behütetes Dasein, fanden sie. Es bildeten sich Gruppen und jeder wählte einen Sprecher. Immer war es derjenige, der am meisten gelitten hatte. Da war ein Jude, ein Schwarzer, ein Unehelicher, ein entstellter Leprakranker, ein Opfer aus Hiroshima und jemand aus einem Arbeitslager in Sibirien. Sie diskutierten aufgeregt miteinander. Schließlich waren sie sich in der Formulierung ihrer Anklage einig. Der Sachverhalt war ganz einfach. Bevor Gott das Recht hätte, sie zu richten, sollte er das ertragen, was sie ertragen mussten. Ihr Urteil? Gott sollte dazu verurteilt werden, auf der Erde zu leben, als Mensch. Aber da Gott ja Gott war, hatten sie bestimmte Bedingungen aufgestellt. Er sollte keine Möglichkeit haben, sich aufgrund seiner göttlichen Natur selbst zu helfen. Und dazu hatten sie sich Folgendes ausgedacht. Er sollte als Jude geboren werden. Die Legitimität seiner Geburt sollte zweifelhaft sein. Niemand sollte wissen, wer eigentlich der Vater war. Er sollte versuchen, den Menschen zu erklären, wer Gott sei. Er sollte von seinen engsten Freunden verraten werden. Er sollte aufgrund falscher Anschuldigungen angeklagt werden, von einem voreingenommenen Gericht verhört und von einem feigen Richter verurteilt werden. Schließlich sollte er selbst erfahren, was es heißt, völlig allein und verlassen von allen Menschen zu sein. Er sollte gequält werden und dann sterben. Und das sollte in aller Öffentlichkeit geschehen. Und zwar so schrecklich, dass kein Zweifel daran bestehen konnte, dass er wirklich gestorben war. Während jeder Sprecher seinen Teil des Urteils verkündete, erhob sich ein großes Raunen in der riesigen Menschenmenge. Als der letzte Sprecher den Urteilsspruch abgeschlossen hatte, folgte ein langes Schweigen. Niemand wagte mehr zu sprechen. Keiner bewegte sich, denn plötzlich wusste es jeder. Gott hatte dieses Urteil ja schon auf sich genommen. Ihr Lieben, ich glaube, es ist deutlich geworden, nicht? Genau das, all das hat Gott in Jesus auf sich genommen. Von der unehelichen Geburt bis zu dem Verrat und zum Tod. Insofern kann man sagen, ja, er hat das Recht, über uns zu urteilen. Aber man muss auch Folgendes sagen. Wenn wir wirklich eines Tages vor Gott stehen, ich glaube, dann wird diese Geschichte so nicht passieren. Dann wird es nichts mehr zu meckern geben. Dann wird von vornherein ganz klar sein, er hat das Recht, über uns zu urteilen, nicht wir über ihn. Aber was hier in der Geschichte geschrieben wird, darum hatte ich es am Anfang gesagt, ist aber eine Haltung, wie sie tatsächlich immer wieder auf der Welt geschieht. Wie sie viele Zeitgenossen an den Tag legen, mit dieser Frage oder diesem Vorwurf, was ist das für ein Gott, der über uns urteilen will, aber zulässt, dass wir leiden? Und warum? Ja. Zugleich gilt aber auch das, weil Jesus all das getan hat, unsere Schwachheit angenommen, Leid und Schmerz und Fehlurteil auf sich genommen, darum zeigt er daran nicht nur, dass er uns versteht und all das dem nahe ist, wo Menschen so leiden unter diesen Dingen. Er zeigt auch darin, dass er das Urteil über uns wegnehmen will. Nicht nur das Urteil von Menschen, sondern auch Gottes Urteil, selbst das gerechte Urteil, über das Gott über uns sprechen könnte. Er zeigt, dass Gott gar nicht über uns urteilen will, sondern er hat durch das Tun von Jesus uns mit sich selbst versöhnt. Er hat die Schuld auf sich genommen, auch das Urteil, was zu Recht über uns ergehen könnte, auf sich genommen. Denn er will vergeben. Und dies gilt, wenn wir das, was Jesus für uns getan hat, annehmen. Wenn wir das annehmen können und aus dieser Versöhnung heraus bereit sind zu leben, dann wird er, wie es der Hebräerbrief auch dieser Stelle sagt, er wird zum Urheber unseres ewigen Heils. Damit wird diese Stelle, die wir uns gerade gehört haben, angekündigt. Wenn wir auf ihn vertrauen, dann werden wir vor Gott stehen. Aber nicht ängstlich oder ärgerlich auf unser Urteil warten, sondern dann können wir in diesem Vertrauen dort sein. Und zwar alle, die ihm in dieser Welt vertraut haben und bereit waren, ihm gehorsam zu sein. Dass er uns in sein ewiges Reich aufnimmt. Und das soll unsere Hoffnung sein. Und das gilt. Daraus leben wir, auch wenn immer noch genug schief geht in dieser Welt. Nur was heißt das für hier und jetzt, wenn doch immer noch so viel und genug schief geht, genug da ist, wo andere uns verurteilen oder wir uns selber verurteilen oder worüber Gott zu Recht böse sein könnte und urteilen könnte. Im Text heißt es, er ist der hohe Priester. Was meint das? Der hohe Priester ist erstmal der oberste Priester. Damals eben bei den Juden gab es eben einen gewählten Obersten. Und der war derjenige, der sozusagen am Versöhnungstag in das Allerheiligste treten konnte, was sonst mit einem Vorhang abgetrennt war. Aber warum Priester? Tatsächlich gibt es in jeder Religion, ne, soweit wir die Geschichte kennen, von der Bronzezeit her, gab es immer schon und gibt es in jeder Religion Priester. Und Priester wird immer verstanden als der Mittler zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen. Wie man sich das vorstellt, in unterschiedlicher Weise. Weil man davon ausgeht, immer in jeder Religion davon ausgeht, dass das Heilige, das Göttliche vom Irdischen getrennt ist. Weil das Heilige mit dem Dunklen und Unheiligen in dieser Welt nichts zu tun haben kann und will und hat. Und darum gibt es in den allermeisten Religionen Reinigungsrituale, mit denen man sozusagen das überwindet, dass selbst der Priester sozusagen erst ein Reinigungsritual über sich ergehen lassen muss, bevor man sich dem Göttlichen nähern kann. Und es braucht eben diesen Priester, der das vermittelt. Selbst, das fand ich faszinierend oder erschreckend, in einer Pseudoreligion wie Scientology, ne, die eigentlich sich nur Kirche nennt und im Grunde eigentlich eine Geldfabrik ist, aber selbst da ist von Clearing die Rede in diesen Methoden, die sie dabei bringen. Den Geist zu clearen, zu reinigen. Oder das, wie immer das da heißt, was sie das nennen. Und auch da gibt es Mittler, die man teuer bezahlen muss, damit sie einem das vermitteln in diesem Prozess. Also quasi in jeder Religion ist das so. Außer im Christentum. Denn da wird deutlich, Gott überwindet selbst in Christus diese Trennung. Diese Trennung zwischen ihm und uns, zwischen Licht und Dunkelheit. Und Gott zeigt in Jesus, er will sehr wohl in dieser Welt mit ihrem Leid und ihrer Schuld, er will sehr wohl damit zu tun haben. Er nimmt es auf sich, er kommt hinein. Und diese Anspielung in diesem Text bezieht sich auf Gethsemane, wo Jesus wirklich unter Schmerzen und Angst gelitten hat. Ja. Geflehte, ach, kann es vielleicht doch noch an mir vorübergehen. Und dann all das andere auf sich nahm. Er kommt hinein in all das und nimmt es dann doch freiwillig auf sich und überwindet so die Trennung, indem er die Schuld auf sich nimmt. Und das wird zeichenhaft deutlich, dass an Karfreitag dann der Vorhang zerreißt, die Trennung, auch wenn es nur eine symbolische ist, der Vorhang vorm Allerheiligsten. Und so wird er zum Priester, zum Mittler. Und er zeigt so zwei Dinge. Zum einen, dass Gott uns nahe ist. Denn selbst da, wo wir denken oder wo es die Leute aussprechen, Gott, warum lässt du uns allein mit unseren Mühen und Leid? Da sind wir nicht allein. Er fühlt mit uns, mit unserer Schwachheit. Er ist da, nicht nur, weil er das selbst am eigenen Leib erlebt hat. Er ist da in dem, was uns Mühe macht und gibt uns Kraft und Trost. Und das möchte ich euch nochmal zeigen in einem Anspiel, was ich an den Seniorentagen vorgemacht habe. Für euch ist ein bisschen, ne, für Ursel und Klaus ist es Wiederholung gefunden, für Regina, aber für alle anderen noch. Habe ich nicht mein Schaf dabei gehabt.
Wo ist er denn? Wo ist denn der Hirte? Immer wenn ich ihn brauche, ist er nicht da. Ja, ich fand das Gras natürlich da hinten viel leckerer und dann da hinter der Dornhecke. Aber dann bin ich da reingetreten und das tut so weh. Und jetzt ist er nicht da, um mir zu helfen. Das ist doch gemein. Ist das denn, wo ist er denn? Habt ihr ihn gesehen? Ist doch auch euer Hirte. Ja.
Tobi, ich bin doch hier.
Wo warst du denn?
Ich war die ganze Zeit hier.
Ich hab dich gar nicht gesehen, das stimmt gar nicht. Du bist gar nicht da gewesen.
Doch, guck mal, Tobi, schau mal unter dich. Ohne, wenn ich nicht hier gewesen wäre, könntest du gar nicht deinen Mund bewegen.
Was ist das denn?
Ja, das bin ich. Immer dir nah. Soweit. Genau. Ja, was ist das denn? Okay. Sieht der dir so ähnlich oder was? Oh, fühlst du dich? Okay. Gut. Also, ich denke, auch mitten in der Passionszeit, da darf es ein bisschen diesen Humor geben, das zu spüren, dass wir manchmal so kurzsichtig sind, wir Menschen, ne, und das nicht sehen, dass Gott uns so nahe kommt, dass er in uns ist. Ohne ihn könnten wir nichts tun. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass Gott damit deutlich macht, wenn er sagt, in Jesus wird er zu einem Priester, zu diesem Mittler, dass wir gar keine menschlichen Priester mehr brauchen. Auch ich bin kein Priester. Ich bin ja eben nur der Pastor. Das heißt ja eigentlich Hirte. Ja? Das ist das große Verdienst von Martin Luther, das deutlich zu machen, dass es tatsächlich im christlichen Glauben deswegen keine Priester mehr braucht. Das hat die katholische Kirche noch nicht ganz verstanden, aber das ist egal. Aber es ist tatsächlich so. Weil diese Rolle ist erledigt, diese Mittlerrolle. Wir haben den großen hohen Priester. Das ist, ich finde das wirklich größte Verdienst von Martin Luther, diesen Gedanken, nicht nur eben das deutlich zu machen, dass Gott erstmal Vergebung will, das herauszustellen aus dem Römerbrief, sondern eben auch das deutlich zu machen, dass das gilt. Und dass er damit deutlich macht, die Konsequenz ist, dass wir alle Priester sind. Wenn wir das verstanden haben, dass es das Priestertum aller Glaubenden gibt. Weil nämlich wir, in dem Moment, wo wir verstanden haben, was das bedeutet, dass er diese Nähe uns gibt und dass diese Trennung überwunden ist, dass wir dadurch selbst zu Priestern werden, nämlich zu denen, die vermitteln zwischen Gott und denen, die weit weg von Gott sind. Vermitteln zwischen denen, die sich von Gott alleingelassen fühlen, es aber gar nicht sind. Die es nur nicht wissen. Ja? Dass wir da sind bei denen, die nicht mehr glauben können oder nicht glauben können, weil sie Schweres erlebt haben oder mittendrin stecken. Und so durch unser Dasein ihnen Nähe und Hilfe geben. Und sie so spüren lassen, du bist nicht allein. Und dass wir da sind und vermitteln zu denen, die meinen, über Gott urteilen zu können, weil sie sich nicht dem Urteil Gottes stellen wollen. Und wir dürfen sie einladen, nimm doch dieses Angebot der Vergebung an, weil er das Urteil auf sich genommen hat, will er dir das zusprechen. Und das heißt in der Konsequenz, wir brauchen auch kein Reinigungsritual, sondern es braucht nur dies anzunehmen, ja. Was längst geschehen ist, und das ist das Abendmahl. Das Abendmahl ist nicht unser Reinigungsritual. Auch wenn zum jedem Abendmahl gehört, dass wir die Vergebung der Schuld zugesprochen kriegen. Ja? Aber das gilt, was Kerstin vorhin ausdrückt im Gebet, es gilt, dir sind deine Sünden vergeben. Das geschieht im Wort und durch seinen Geist. Und das, was wir tun, wenn wir das Abendmahl essen, ist, dass wir es glauben können, dass wir es aufnehmen in uns. Und schmecken und sehen, wie freundlich und barmherzig Gott ist. Dass wir es annehmen, wie wir das in uns annehmen, diese Vergebung gilt dir. Und du darfst es in dich aufnehmen und leben. Und dass wir genauso dieses glauben können, er ist dir nah, er ist in dir. Und da hilft es manchmal zu sagen, ich nehme es bewusst in mich auf, diese Nähe Gottes. Ich nehme ihn selbst in mich auf. Ja. Und schmecke und schlucke. Und so fällt es mir leichter zu glauben, ja, er ist in mir und seine Kraft und seine Liebe und seine Barmherzigkeit ist in mir und sie darf in mir leben. Und darum ist das Abendmahl, drückt es beides aus, diese Feier der Vergebung, der Versöhnung und dass wir seine Nähe in uns aufnehmen, weil er uns so nahe kommen will mit seiner Liebe und Barmherzigkeit.